Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Ich habe einen Gast, eine HSV-Legende, kann man sagen. Zumindest als Reporter ist er seit Jahrzehnten dabei. Babak Milani von der Bild. Hallo, Babak.
Schönen guten Morgen, Pit.
Ja, wir reden über den Hamburger SV. Wir waren gemeinsam beim Saisonauftakt in Dortmund 0:2. Mit welchem Gefühl bist du denn aus dem Westfalenstadion weggefahren? War das 0:2 ein Gewinn oder eine traurige Ernüchterung?
Ja, es hat mir deutlich gezeigt oder vielen Zuschauern, dass ein spezieller Spieler wohl fehlt in diesem Konstrukt. Und das war für uns alle wohl Fabio Vieira, weil genau dieser Spieler fehlte in den letzten 30 Metern. Der HSV spielte zweite Halbzeit besonders. Erste war, können wir vergessen. Zweite Halbzeit bis zu diesen neuralgischen 30 Metern vorm gegnerischen Tor ganz passabel, aber dann kam der Ball nicht nach vorne und dafür ist ja Vieira da. Und das kann er ja sehr, sehr gut. Das hat er ja ein Jahr lang beim HSV bewiesen. Nicht nur als Passgeber, 5 Tore hat er vorbereitet, aber auch Topscorer mit 7 Toren. Das war schon super und darum war der HSV auch immer hinter ihm her. Und dieses Gefühl beschlich alle und vielleicht war der große Vorteil einer Niederlage in Dortmund der, dass man sich noch mehr um Vieira bemüht hat und Flux war dann in dieser Woche da und verstärkt den Kader.
Es gibt ja einen Grund, warum ich dich auf dieses Spiel Tage später noch anspreche. Wir sind gemeinsam nach Dortmund gefahren im Auto und haben dann natürlich auch über die Personalsituation beim HSV uns ausgetauscht. Und du konntest dir, so viel darf ich erzählen, dir nicht vorstellen, dass sie beide holen, sowohl Vieira als auch El Roudi für die rechte Seite, weil das Paket ist schon teuer. Warst du selbst überrascht, dass dann am nächsten Tag der HSV rechtzeitig vor Transferende zugeschlagen hat und beide geholt hat?
Ja, da habe ich, da muss ich meine eigenen Worte fressen, lieber Pitt, da hast du komplett recht. Aber damals waren noch andere Zahlen im Gespräch. Der El Ouadi sollte ja 13, 14, 15, sogar vielleicht 18 Millionen kosten. Vielleicht hat sich das Genk auch so vorgestellt. Aber der HSV hat super verhandelt und hat in diesem Paket, gut, Vieira 9, das war eigentlich Weltklasse, weil eigentlich Arsenal 18, vielleicht sogar 22. Das war ja damals die festgesetzte Ausstiegssumme runtergehandelt hat und den El Ouadi dann für 8 zu bekommen, das ist deutlich unter Marktpreis und ja, da kann man nur den Hut ziehen und sagen, ja, gut verhandelt, HSV.
10 neue Spieler, insgesamt ein Investment von 31,5 Millionen, unterm Strich ein Transferminus von 20 Millionen. Wo hat der HSV, der kürzlich noch total klamm war, das Geld plötzlich her?
Ja, der HSV hat in den letzten 4 Jahren, auch im 5. Jahr, werden sie Gewinne ausweisen. Das haben sie ja 14 Jahre zuvor nicht. Da hatten sie immer nur Verluste. Und der HSV hat auch sehr, sehr gut gewirtschaftet und nicht über seine Kosten gelebt. Und da hat sich einiges angesammelt. Und jetzt will man im 2. Jahr den Schritt machen, den sportlichen Schritt machen. Klar ist das Ziel Klassenerhalt. Das ist völlig in Ordnung. Das ist auch gut. Und das ist demütig nach dem 1. Jahr Bundesliga nach 7 Jahren Pause. Aber jetzt will man auch sportlich vielleicht die nächste Stufe erreichen. Und ich denke, mit den 10 Neuzugängen ist das auch möglich.
Vor einem Jahr war der große Umbruch. Klar, nach dem Aufstieg musste man das Spielsystem ändern. Man hat viele Aufstiegshelden weggeschickt. Es sind nicht viele übrig geblieben, heißt das unterm Strich. Jetzt ein Jahr später wieder so ein, wie ich schon sagen muss, kolossaler Umbruch. Oh, ist das Risiko nicht zu groß? Sollte man nicht ein bisschen Konsolidierung hinkriegen?
Finde ich jetzt nicht. Man hat ja auch die Spiele, wenn man die einzeln betrachtet, hat der HSV auch in einigen recht viel Glück gehabt und da Punkte geholt, wo viele gedacht haben, nee, das klappt nicht. Und da ist man in die Analyse gegangen und hat ja auch das Spielsystem ein wenig umgestaltet. Die hatten 7 Wochen Zeit in der Vorbereitung. Die hatten 3 Trainingslager in Dänemark, Österreich und dann noch in Herzogenaurach. Und da hat man schon das Spielsystem verfeinert, indem man sagt, wir setzen auf eine Spitze und zwei dahinter, so zwei Zehner, wenn man das so nennen will. Und man geht nicht mehr so aufs Flügelspiel. Also die Flügelspieler wurden ja auch abgeschafft. Dompe wurde ja auch abgegeben, weil man von ihm nicht überzeugt war, aber auch keine Flügelspieler mehr in der Form braucht. Und dafür hat man Schienenspieler sich besorgt. Jetzt mit, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, David Möller-Wolfe, den sie bei Wolverhampton ausgeliehen haben für die linke Seite. Und Elouadi, den hast du schon angesprochen, für die rechte Seite aus Genk. Und da will man Druck über die Seiten machen, was man in den letzten Jahren eben nicht hatte, weil da ja der Weg versperrt war, weil man einen rechts bzw. linksaußen hatte.
Wie viel Geduld hat man denn beim HSV, wenn diese Neuzugänge nicht so fruchten, wie man sich das so vorstellt? Man weiß ja aus der Vergangenheit, dass so ein Verein sehr schnell nervös werden kann.
Das stimmt. Klar, ich stecke nicht in jedem offiziellen beziehungsweise Fan drin, aber ich finde, so ein bisschen Demut wäre schon angebracht. 7 Jahre zweite Liga haben schon ins Kontor geschlagen, allein finanziell. Da sind viele Mannschaften, mit denen man auf Augenhöhe war, schon deutlich enteilt. Und da muss man kleinere Brötchen backen. Und das ist doch schon mal ein guter erster Schritt. Und naja, Geduld ist natürlich eine unfassbar wichtige Währung. Aber naja, mal sehen, ob jeder diese hat.
Man hat jahrelang auch davon gelebt, dass man im Hintergrund einen Geldgeber hatte, den Milliardär Kühne. 140 Millionen hat er insgesamt in den Verein gesteckt, hat auch die Namensrechte erworben, aber nicht geltend gemacht. Das Volksparkstadion darf weiterhin so heißen und trägt nicht seinen Namen. Nun ist er, Gott hab ihn selig, gestorben. Trifft das den HSV auch finanziell?
Ich würde mal sagen, zu diesem Zeitpunkt weniger. Wenn das jetzt vor 7 Jahren passiert wäre, das wäre ein harter Schlag ins Kontor gewesen. Aber ich denke, dass der HSV sich freigeschwommen hat finanziell und erstmal unabhängig von irgendwelchen Geldgebern ist. Und das ist ein gutes Gefühl. Und deshalb ist das jetzt aus der Sicht, auch wenn es ein harter Schlag natürlich ist für die HSV-Familie, ist das in diesem Fall nicht ausschlaggebend?
Ja, ist das eine Befreiung, dass man jetzt nicht mehr mit ihm kalkulieren muss? Er hat sich ja gerne auch mal in die Tagespolitik beim HSV eingemischt und Manager und Trainer zum Abschuss freigegeben. Wie sieht man das beim HSV? Ist man sehr traurig?
Ja, schon, natürlich um die Personalie. So habe ich das gefunden. Das war eine sehr nette und schöne Würdigung seiner Person und die hat er, glaube ich, auch verdient. Klar, es gab Aussagen, die da ein bisschen unglücklich waren, aber da muss man auch sehen, der Klaus-Michael Kühne war ein echter Fan und sehr emotional und er weiß nicht, wie du und vielleicht ich, wie Fußball eben funktioniert und wie Wirkung von Worten und Sätzen sind. Und er hat einfach von der Seele weg etwas gesagt und das schlug natürlich bei uns allen hohe Wellen.
Kommen wir mal zur Tagespolitik. Trainer Merlin Polzin ist ja, sag mal, ein Glücksfall für den Verein. Ich glaube, soweit kann man das so sagen. Es wurden über Jahre viele Trainer ausprobiert und dann kommt einer aus den eigenen Reihen und schafft den Aufstieg. Saisonziel 1 geschafft, schafft den Klassenerhalt, Saisonziel 2 geschafft. Und schon der Menschenverstand sagt ja, Vertragsverlängerung. Angekündigt ist sie, aber nicht vollzogen. Kannst du uns erklären, warum das so lange dauert?
Ja, das ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass der HSV einen neuen Sportvorstand hat mit Katrin Krüger. Und die sagt ja, sie will sich alles angucken und sie will sich ein Bild machen. Aus meiner Warte verstehe ich es nicht ganz, weil eigentlich liegen die Fakten auf dem Tisch und man sollte mit diesem Glücksfall Merlin Polzin und auch Loic Favet, das ist ein phänomenales Duo, das wirklich dann auch verstärkt wird durch Richie Kroon. Also das ist wirklich ein Glücksfall, dass diese drei in dem Fall für den HSV arbeiten, den HSV verstehen, die HSV-DNA in sich haben und ja, gute Entscheidungen getroffen haben. Sonst würden wir jetzt nicht hier so sitzen und diese Themen bearbeiten. Also wenn ich der HSV wäre, würde ich den Vertrag flugs verlängern, weil jeder Tag in diesem Zustand mit dem auslaufenden Vertrag, ja, schadet eigentlich dem HSV.
Ein Lob aus dem Mund eines Bildreporters zählt ja immer doppelt, weil Bildreporter sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sie besonders kritisch sind. Andersrum gefragt, ist Polzin eigentlich überhaupt ersetzbar bei einem Hamburger SV im Moment?
Aktuell sicherlich nicht, weil er hat alles im Griff. Er trifft zumeist sehr, sehr gute Entscheidungen, kann sie auch sehr gut verkaufen. Das darf man ja auch in der großen Medienwelt Fußball nicht vergessen. Man kann Entscheidungen treffen, aber diese muss man dann auch allen irgendwie näher bringen. Und das macht er hervorragend und so wohl auch in der Kabine. Aber am Ende wissen wir alle, es ist ein Ergebnissport, die Ergebnisse müssen stimmen. Und sie stimmt bislang und er hat alle, wie du richtig gesagt hast, Saisonziele erreicht. Und ja, jetzt wird's spannend. Wie geht's weiter? Aber das Personal, das er sich da geholt hat mit den 10 Neuen und den Spielern, die schon vorhanden sind, ja, das ist macht Hoffnung, dass das auch eine relativ ordentliche Saison wird.
Katlin Krüger ist jetzt 2 Monate im Amt. Wie lange will sie sich das denn anschauen, um zu einer Entscheidung zu kommen?
Ja, das ist eine gute Frage, wenn sie meint, dass sie damit fertig ist. Die kann ich dir nicht beantworten, aber ich hoffe, dass es relativ zügig ist, weil eigentlich ist das kein Umstand. So ein auslaufender Vertrag, ich weiß, macht alle ein bisschen unruhig und. Besonders bei einem Trio, das, ja, ich weiß, als Bildreporter sollte man nicht so oft loben, aber in dem Fall muss ich sagen, bin ich komplett überzeugt von dem Trio im Traineramt und ja. Wenn man was Gutes hat, sollte man das festhalten.
Was verdient denn so ein Polzin beim HSV?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass er immer noch so das Anfangsgehalt hat, mit dem er da gestartet ist. Und er mittlerweile auch durch die Erfolge deutlich mehr verdienen sollte. Also, ich schätze mal, ja, ist schwer zu sagen, aber ja, 1,2 sollte er verdienen, finde ich. Ist so mein Gefühl, aber das wird der HSV sicherlich mit den Herrschaften besprechen.
Also, 2 Anschlussfragen. Selbst wenn man das
Ja.
Gehalt verdoppelt auf 2,4 Millionen, ist das ja nach Branchenvergleichen immer noch vergleichsweise günstig, ja? Also, nur für unsere Zuhörer einmal kurz zum Vergleich. Jürgen Klopp, ja, Trainer-Koryphäe, 8 Millionen beim DFB, 2,4, ein Schnäppchen. Ich nehme an, der HSV kann sich das leisten. Geld kann ja dann nicht das Kriterium sein bei der Polzin-Entscheidung im Vorstand des HSV.
Nein, das ist richtig. Aber da müsste man wirklich Kathleen Krüger fragen. Bisher haben wir noch keine Antwort bekommen, warum es so lange dauert. Wir sind auch alle ein bisschen überrascht. Es muss eine Entscheidung her und ich hoffe für alle Beteiligten, dass es bald so weit ist.
Oder ist es eine Art Führungsschwäche, weil es wird ja ihre erste große Personalentscheidung sein. Und so eine Trainerfrage ist ja auch wegweisend. Scheut sie sich ein bisschen davor? Wie hast du sie kennengelernt bisher?
Ich habe sie als kompetente, aber auch zurückhaltende Person kennengelernt. Und ja, du hast komplett recht, weil das ist ja schon eine wegweisende und sehr, sehr wichtige Entscheidung. Und vielleicht lässt sich deshalb auch Zeit. Ich finde ein wenig zu viel, aber das ist eben ihre Entscheidung. Aber ich finde eben, wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich, sie sollte sich nicht zu lange darauf warten.
Könnte es theoretisch sein, dass Polzin keine Lust mehr hat, weil er wird ja bei diesem Gehalt auch sehr attraktiv im Markt gehandelt bei anderen Vereinen?
Worauf beziehst du Lust? Lust
Naja,
weiterzuarbeiten, nur weil der Vertrag nicht da ist?
sein
Oder der
Vertrag läuft
neue?
aus, sein Vertrag läuft
Ja.
aus. Andere Vereine werden seine Arbeit sehr genau studieren und vielleicht feststellen, der passt ja auch zu uns mit seiner ganzen Art. Ist Polzin für so etwas empfänglich, auch sich mit anderen Vereinen zu beschäftigen, weil seine HSV-DNA ist ja unbestritten, aber die gab es auch schon bei anderen Trainern in anderen Vereinen und trotzdem geht man dann auf Wanderschaft als Cheftrainer, man ist ja Profi. Ich kann es mir bei Polzin gerade nicht vorstellen, aber könnte es sein, das dauert mir alles hier zu lange, ich schaue mich im Markt um, wo ich mehr wertgeschätzt werde.
Ich sag mal, die Gefahr besteht immer bei jedem Trainer. Bei ihm würde ich sagen, nein, weil das ist schon eine besondere Situation mit Merlin Polzin. Die kennt ja jeder. Er war früher Fan, stand auf der Nordtribüne und ja, ich Das ist der perfekte Match aktuell. Das weiß er auch. Er ist hier die absolute Nummer eins und bestätigt das auch jeden Tag. Und in jedem Gespräch spürt man, der brennt für den HSV und er liebt diesen Verein. Und das ist mit Geld am Ende nicht aufzuwiegen. Klar, das Gehalt muss stimmen am Ende. Das muss alles passen. Aber so wie ich Merlin Polzin kenne, der wird jeden Tag alles geben für seinen HSV. Dass er vielleicht unzufrieden ist, weil es nicht so schnell geht, wie er es möchte. Und am Ende müssen ja auch die Zahlen stimmen, die man miteinander bespricht für den nächsten Vertrag, die Gehaltszahlen. Aber ich zweifle keine Sekunde daran, dass auch Loic und auch Richie Kroon jede Sekunde alles geben. Und das wird ihre Arbeit null beeinflussen.
Merlin Polzin hat ausdrücklich die Arbeit von Klaus Costa gewürdigt, weil, wir haben darüber gesprochen, er 10 Neuzugänge rangeschafft hat für eine vergleichsweise gute Summe. Was wirklich außergewöhnlich ist, wie Klaus Costa dann gezockt hat. Der hat diese beiden Spieler, über die wir gesprochen haben, Vieira und Elneny, weit unter Marktwert bekommen und hat das Glück gehabt, dass es am Ende, kurz vor knapp, gut ausging. Wie groß war die Gefahr, dass das schief geht?
Ja. Hit ohne Glück kommen wir nicht mal über die Straße. Also
Sehr gut, ja.
bisschen Glück braucht man immer, aber ich sag, eigentlich ist Klaus Costa kein Zocker. Vom Typ her ist er sehr, sehr straight und verlässlich und absolut guter Typ. Und wenn er dir was verspricht, wenn er mit dir spricht, dann stimmt auch alles. Und bei Klaus Costa ist es eben so, er als Vertreter des HSV hat zum Beispiel bei Vieira von vornherein gesagt, die 18 Millionen, die da irgendwann im Raum standen, Ablöse, die können wir nicht zahlen, hat der Arsenal so gesagt und hat gesagt, ja, 9 wäre die Obergrenze. Und da ist er hart geblieben. Und ich denke, wenn diese 9 Millionen nicht realisiert werden hätten können, weil Arsenal entweder 12 für Vieira gefordert hätte oder er weg gewesen wäre, weil jemand anders gesagt hätte, das zahle ich jetzt, dann wäre es eben so gewesen. Und ich finde eigentlich nicht, dass er gezockt hat, sondern er war standhaft und hat sich nicht treiben lassen und ist nicht irgendwelchen Summen hinterhergelaufen, die der HSV am Ende nicht finanzieren konnte. Also das hat er in vielen Fällen so gemacht und das macht ihn ja auch im Markt verlässlich. Und er ist ein sehr geschätzter Partner bei Beratern, bei Vereinen, bei Sportchefs. Das haben wir alles rausgehört schon in vielen Gesprächen. Und er macht seine Sache gut. Und dass wir jetzt über ihn reden, ist ja eigentlich der Beweis.
Klaus Costa denkt, arbeitet und wirtschaftet wie ein Sportvorstand. Er ist aber nicht Sportvorstand geworden, sondern Sportdirektor, glaube ich, ist seine offizielle Bezeichnung. Warum eigentlich nicht?
Vielleicht, weil ihm der Job des Sportdirektors, wo man ja immer wieder gestaltet und mit seinem Team, mit seinem Chef-Scout Sebastian Dirschl und den Leuten, die alle da scouten, immer wieder neue Namen besprechen und mit Vereinen und Beratern kommunizieren und so. Und jeden Tag wirklich aktiv am Gestalten des Hamburger Sportvereins dabei sind. Ich finde es komplett faszinierend und ich kann ihn vielleicht sogar verstehen, wenn er gesagt haben sollte, ach, Sportvorstand, da habe ich andere Aufgaben, aber die Aufgabe, die ich jetzt gerade mache, ja, dafür brenne ich komplett und die kann ich und die mache ich.
Du überzeugst mich nicht ganz mit deiner Begründung, weil wenn man Max Eberl anschaut, der ist auch beim FC Bayern Sportvorstand und der gestaltet und macht und tut genauso wie Klaus Costa, bekommt aber auch innerhalb des Vereins entsprechend den Rang. Was ich mich frage ist, wir haben Eric Huber als Finanzchef, klar, was er macht, er muss die Moneten zählen. Wir haben Klaus Costa, der die sportlichen Belange dann umsetzt, also den Kader zusammenbaut. Und dann haben wir eine neue Sportvorständin beim Hamburger SV. Wofür ist sie eigentlich da?
Ja, es wurde gesagt, dass sie für die Strukturen da ist und die Wege ebnet. Und Wenn der Verein eben diese Aufgaben für nötig erachtet, dann ist es ja auch wichtig, dass man eine Spezialistin heranholt. Und sie arbeitet ja auch mit Costa und Co. zusammen. Aber inwieweit es jetzt der Einfluss von Katrin Krüger bei der Suche nach Spielern oder wie ein Spieler welche Qualitäten er hat, wie groß das ist, das weiß ich jetzt nicht. Und aber am Ende muss sie ja jede Deal beim HSV ja unterschreiben und auch verantworten. Und man hört heraus immer wieder, dass sie gut miteinander auskommen und es ein gutes Team ist. Und ich sag mal, die 10 Neuzugänge sind ein Beweis, dass das schon ganz gut gelaufen ist.
Sie ist ja die Nachfolgerin von Stefan Kuntz, der tatsächlich den Sportvorstand so auch gelebt hat, weil er als Ex-Europameister von 1996 natürlich weiß, wie der Rasen riecht. Warst du selbst von der Personalie, Katrin Krüger, überrascht, als sie aufkam im Sommer? Also im Frühjahr besser gesagt.
Ja, natürlich war ich überrascht, weil ich habe eher gedacht, dass ja eine ja ehemaliger Fußballer oder jemand, der schon direkt in diesem Geschäft gearbeitet hat, verpflichtet wird. Aber ich finde es ja nicht falsch, wenn man mal neue Wege geht und am Ende wird abgerechnet und dann wird man sehen, ob diese Einstellung die richtige war. Und das können wir jetzt nicht beurteilen. Und ich würde jeder Person die Chance geben, sich zu zeigen und zu beweisen. Und ja, und das ist jetzt die Aufgabe für Sie.
Es ist jetzt ein Dreivierteljahr her, dass Stefan Kuntz unter dubiosen Umständen, die wir jetzt gar nicht so genau wirklich bezeichnen wollen und übrigens auch nicht dürfen, den Verein verlassen hat. Ist das verarbeitet, diese Personalie Kuntz und die Flucht über Nacht?
Ich denke schon. Also es ist ja alles über das Thema gesagt und ich kann dir nur sagen, dass rund um den Volkspark der Name Stefan Kuntz eigentlich nicht mehr fällt. Und jetzt schaut man nach vorne und jetzt ist eine neue Bundesliga-Saison und die wird dem HSV alles abverlangen und das wird schon schwierig genug. Da muss man sich jetzt nicht um alte Geschichten kümmern und so sieht das, glaube ich, auch der Verein und ja, das ist eigentlich eine abgeschlossene Geschichte.
Wir kommen gleich nochmal auf das Sportliche natürlich zu sprechen. Nur eine Zwischenfrage noch. Präsident Könke möchte der erste bezahlte Präsident des Vereins werden. Was weißt du darüber und welche Meinung hast du dazu, dass plötzlich ein Ehrenamt zu einem Profiamt werden soll?
Ja, ich fand, ich glaube, der Henrik Könke ist ausgeschieden bei Hapag-Lloyd und gleichzeitig hieß es, dass der Präsident bezahlt werden muss. Ja, die zeitliche Übereinstimmung war ein bisschen merkwürdig. Ich weiß es nicht. Ich finde, dass im e.V., also es geht ja auch um den e.V., genügend hauptamtliche Personen eingestellt worden sind, um die Geschäfte zu führen. Also wenn Henrik Hönke alle überzeugen kann, warum er bezahlt werden muss, dann sollte es so passieren. Aber ich habe nicht die Übersicht und ich kenne seine Aufgaben in der Form nicht, dass es bezahlt werden sollte. Also da kann ich jetzt keine ja, abschließende Meinung nennen.
Zu Beginn unseres Gesprächs haben wir über das 0:2 des HSV in Dortmund gesprochen. Jetzt das erste Heimspiel gegen Mainz 05. Da ist man ein bisschen unter Druck. Voriges Jahr hat man 4:0 gegen Mainz gewonnen. Das war tatsächlich so die Wende in der Saison, würde ich mal behaupten. Weil wir beide hatten uns damals darüber unterhalten, wir beide gemerkt haben, okay, sie sind Bundesliga-tauglich beim HSV. Vorher hatten wir doch ein paar leise Zweifel, als wir das Lokalderby gesehen haben gegen St.
Oh
Pauli.
ja.
Ja, wir erinnern uns, lange her. So, jetzt Mainz, jetzt auch drei neue Spieler später. Die beiden Außen sind besetzt. Man hat wieder den Spielgestalter hinter den Spitzen mit Vieira. Wie zuversichtlich bist du denn jetzt in den kommenden Wochen? Siehst du noch Bedenken irgendwo, weil man Zeit braucht, sich einzuspielen, oder geht jetzt die Post ab?
Das ist die Frage aller Fragen, lieber Pitt. Das
Deswegen machen wir den Quatsch ja mit dem Fußball, weil wir es nicht genau wissen, ja? Deswegen brauche ich jetzt einen Zwischenstand von dir, damit ich das nächste Woche um die Ohren hauen kann. Ist ja relativ einfach, ist ja
Das
klar.
ist sehr nett. Dankeschön. Darum muss ich, ich muss sagen, ich finde die Verstärkung durch die Bank weg gut. Wo ich leichte Zweifel habe, ist die Abwehrreihe, die Dreierkette, weil der Vuskovic war schon ein Jahrzehntespieler beim HSV, wie ich finde. Ich meine, der hat allein 6 Tore gemacht und hinten 150 Tore ungefähr verteidigt und verhindert. Und so ein Spieler war, es war klar, dass man so einen Spieler nicht nochmal verpflichten kann. Aber ich glaube, mit dem Sebastian Bornau hat man schon einen verlässlichen Vertreter oder Ersatz oder wie man es auch nennen will, verpflichtet. Und ja, aber das muss sich alles einspielen, auch auf allen Positionen. Klar, die Namen sind super und wenn man die Aufstellung jetzt sieht, die gedachte, wow, das hört sich nach Bundesliga an, aber sie muss ja auch Bundesliga spielen und das wird Zeit brauchen. Und da waren wir, bei dem Thema waren wir ja schon mit Geduld. Diese Geduld muss man schon aufbringen, aber klar, Ergebnissport. Es wäre gut für den HSV, für den weiteren Verlauf der Saison, wenn Mainz 05 geschlagen wird. Aber ich will da nur sagen, weil du das letzte Heimspiel gegen Mainz kurz angesprochen hast. Damals haben sie gegen eine völlig übermüdete Mainzer Mannschaft gespielt an einem Sonntagabend und die kamen gerade von einem Europacup-Auswärtsspiel. Und da kam vieles zusammen, dass der HSV 5-0, 4-0 gewonnen hat, Entschuldigung, 4-0 gewonnen hat. Und dieses Glück hat man jetzt nicht. Aber warum sollte man Mainz nicht schlagen? Es würde einen gehörigen Schub für die kommenden Spiele geben.
Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich bin ein bisschen pessimistischer, was diese Innenverteidigung betrifft. Voriges Jahr mit Vuskovic war diese Abwehr etwas ganz Besonderes. Du hast es schon erwähnt, nicht nur, weil der Mann ein Magnet in der Tasche hatte. Also Mann kann man noch nicht mal sagen. Junge, weil der Junge ein Magnet in der Tasche hatte und die Bälle so angezogen hat und außerdem auch noch torgefährlich war, kopfballstark wie kein Zweiter fast in der Liga. Fantastisch. Und jetzt ist diese Innenverteidigung allenfalls Durchschnitt. Ich bin nicht so optimistisch wie du, was Manu-Entwicklung betrifft. Ich habe gesehen, das ist ein Ausputzer, der schlägt die Bälle weg, der kann noch nicht mal richtig spielaufbauend einwirken auf seine Mannschaft und seine Nebenleute, ja, laufen halt so mit und schnippeln die Bälle. Also ich glaube, das ist die Achillesferse. Hätte man in der Innenverteidigung nicht noch was Ordentliches machen müssen?
Ich denke, aus Sicht des HSV ist Bornau ordentlich und der kennt die Bundesliga. Der hat eben 7 Jahre dort gespielt für Köln und Wolfsburg. Klar wirst du jetzt sagen, in Leeds ist er durchgefallen und deshalb
So,
hat man ihn
ne?
ausleihen können. Das wird man sicherlich sagen als Argument. Aber ich finde, das ist ein verlässlicher Spieler. Das ist ja schon nicht unwichtig als zentrale Position in der Dreierkette. Und ich finde, dass sein Spiel nach vorne gar nicht so schlecht ist. Man kann gerade die erste Halbzeit in Dortmund, finde ich, nicht als Beispiel nehmen, weil da war der HSV komplett unterlegen, war überfordert und und. In der zweiten haben sie sich ein bisschen zusammengerissen. Klar, Dortmund auch nun vielleicht einen Gang zurückgeschaltet, aber ich sehe ihn nicht so kritisch und da denke ich mal, warten wir mal die nächsten Spiele ab. Am Ende sind ja seine Nebenleute dieselben, mit Capaldo rechts und links mit Torunariga. Also insofern, oder ja, aber die drei werden es dann sein am Ende und ja, da muss man mal schauen. Klar ist, über Vuskovic müssen wir nicht reden. Das ist wirklich, jeder, der ein Trikot mit einem Autogramm von ihm hat, kann sich glücklich schätzen, weil in 3, 4 Jahren wird er irgendwo als Superstar spielen, sicherlich in der Champions League oder in Spanien. Aber es wäre unfair, dem Sebastian Bornau von vornherein diesen Vergleich anzuhängen. Lassen wir ihn erstmal spielen.
Ich wollte noch einen Namen reinwerfen, jetzt so auf den letzten Drücker. Mario Vuskovic, der Bruder, der 4 Jahre gesperrt war, wird wahrscheinlich im November, glaube ich, wieder zurückkehren können. Hast du Kontakt zu ihm? Weißt du, in welcher Verfassung er sich befindet? Kann er noch mal eine Verstärkung im Spätherbst sein?
Ja, der wird jetzt im September wieder mittrainieren dürfen. Das ist von der FIFA erlaubt, 2 Monate bevor die Sperre abläuft und dann Mitte November ist er dann spielbereit? Aber wie spielbereit er ist, es gibt keinen Vergleich im Weltfußball, dass jemand in dem Alter, in seinen besten Jahren, ja, aus dem Leben, aus dem Sport gerissen wurde und 4 Jahre lang nur, und das muss man wissen, er durfte nur mit so einem eigenen Fitnesstrainer arbeiten, aber nicht mit einer Mannschaft. Und er durfte sich auch keiner Mannschaft, die irgendwie im FIFA-Bereich Fußball spielt, nähern. Und wie gut dann einer ist, der 4 Jahre lang keinen Mannschaftssport betrieben hat, wie schnell er wieder in den Rhythmus kommt. Ich denke, konditionell wird es vielleicht nicht mal das Problem sein, aber so die Spielkondition und der Rhythmus und so, wie lange das dauert, weiß man nicht, aber der HSV hat ihn ja auch so als Plus-1-Spieler im Kader dann und dann wird man sicherlich geduldig schauen, aber so wie ich diese Mentalität dieser Familie Vuškovic kenne, wird er brennen wie eine Hecke und wird alles dran tun, so schnell wie möglich in die Nähe der ersten Elf zu kommen.
Brennen wie eine Hecke. So gehen wir ins Wochenende. Lieber Babak, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das
Sehr
war Babak
gerne.
Milani, HSV-Reporter beim HSV, absoluter Insider. Wir konnten es heute wieder spüren mit jedem Satz, den du über den Hamburger SV verloren hast. Vielen Dank, Babak.
Sehr gerne. Dankeschön.